MDR Kultur. Glaubenssachen.
Zu Tisch. Wie gemeinsame Mahlzeiten Kultur und Gastfreundschaft bilden. Eine Sendung von Marleen Stössel.
Wir alle tragen Bilder der Geborgenheit in uns. Für viele von uns dürfte es die um den Tisch und seine Speisen versammelte Familie sein. Ob an Weihnachten, an einem Geburtstag oder auch nur beim täglich gemeinsam eingenommenen Mittagsmahl oder Abendbrot. Dieses miteinander geteilte Essen, die Zeit, das Brot zu teilen, schafft Gemeinschaft, verbindet. In ihm bleibt die Urnahrungskette wirksam, die Eltern und Kind aneinander schweißt. In dieser Urform ist sie auch in der Tierwelt zu finden. Ragt in ihrer humanen Entwicklung und Bedeutung für unsere Zivilisierung und Kultur jedoch weit über diese hinaus. Diese intime Urform des Nahrungsaustauschs zwischen Vater, Mutter und Kind bildet gewissermaßen ein Dreieck, das mit jedem weiteren Familienmitglied, die vorige Generation eingeschlossen, sich formt zu einem Kreis. Im Kreise der Familie, sagen wir nicht ohne diesen tieferen Sinn. Dieser Familienkreis, dem die archaische Sippe entspricht, ist Inbild und Inbegriff der Zugehörigkeit. Der Schriftsteller Elias Canetti hat in seiner großen anthropologischen Abhandlung »Masse und Macht« der Psychologie des Essens unter diesem Titel ein eigenes Kapitel gewidmet. Darin schreibt er:
»Am innigsten ist das Leben der Familie dort, wo man am häufigsten zusammen isst. Das Bild vor Augen, wenn man an sie denkt, ist das der um einen Tisch versammelten Eltern und Kinder. Alles erscheint als Vorbereitung auf diesen Augenblick. Je öfter und gleichmäßiger er wiederkehrt, umso mehr fühlen sich die Zusammenessenden als Familie. Die Aufnahme an diesen Tisch kommt praktisch der Aufnahme in die Familie gleich.«
Auf meinem inneren Bildschirm erscheint daher auch immer ein runder Tisch, womöglich im warmen Lampenschein, um den sich dieser Familienkreis schließt. Doch ob rund oder eckig, dieser Tisch könnte auch ein am Boden ausgebreitetes Tuch sein oder auch nur in den Gesten der miteinander Teilenden sich ausdrücken. Er wird stets ein Symbol möglicher Speisen und Lebensfülle und der Verbundenheit sein. Der litauisch-polnisch-amerikanische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Czesław Miłosz hat einmal eine solche für ihn folgenreiche Urszene beschrieben. Sie ereignete sich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Inmitten des schmutzigen und elenden Gewirrs eines ukrainisch-sowjetischen Bahnhofs entdeckt der damals junge, avantgardistische Dichter und Widerstandskämpfer eine kleine polnische Bauernfamilie, die Mutter mit dem Baby an der Brust, der Vater, der dem etwas älteren Jungen einen Becher Tee zu trinken gibt. Es war, so Miłosz,
eine menschliche Familie. Eine Insel inmitten der dem gewöhnlichen Menschsein so gänzlich entfremdeten Masse. Die Art, wie die Hand den Tee einschenkte, wie sie aufmerksam und zart dem Kind den Becher reichte, die besorgten Worte, die Besonderheit, die ganz persönliche, private Isoliertheit dieser Menschen in der Menge, das hatte mich erschüttert. Und ich verstand für eine Sekunde, was mir sofort wieder entschwand.
Miłosz erzählt diese Episode am Ende seines großen Essays »Verführtes Denken«, der 1953 erschien und ihn schlagartig bekannt machte. Es ist die Abrechnung mit dem kommunistischen Regime, auf das er, der im Warschauer Untergrund gegen die Besatzung der Nationalsozialisten gekämpft hatte, nach der Befreiung durch die Rote Armee kurzfristig Hoffnung gesetzt hatte. 1951 entschloss er sich, den diplomatischen Dienst in der Volksrepublik Polen zu quittieren und ins Exil zu gehen, zunächst nach Paris, später in die USA. Die geschilderte Szene ist ein aus den Tiefen seines Gedächtnisses wieder auftauchendes Erinnerungsbild, das sich ihm in diesem lebenswichtigen Augenblick einstellt, als er den schweren Schritt ins Exil erwägt und wagt. Es ist die pure Menschlichkeit dieser Szene, jenseits aller ideologischen Bekenntnisse und Vereinnahmungen, die ihn damals erschütterte. Und er schreibt weiter:
Diese polnischen Bauern waren sicherlich alles andere als kultiviert. Vielleicht konnte das Paar nicht einmal lesen und schreiben. Die Menschlichkeit jedoch, die ihnen erhalten geblieben war, ich weiß nicht, ob die Liebe, mit der die lettischen Frauen ihre Gärtchen pflegen, ob der Aberglaube der polnischen Bäuerinnen, die allerlei angeblich mit Zauberkräften ausgestattete Kräuter sammeln, ob die Sitte am Heiligen Abend für einen Fremdling ein Gedeck aufzulegen nicht lauter Ansätze zu guten Kräften sind, die man entwickeln kann.
Vermutlich fand diese Szene nicht an einem Tisch statt, sondern hockend auf und zwischen Gepäckstücken. In den so zärtlich, einfühlsam beschriebenen Gesten aber ist ausgedrückt und vorhanden, was ein Tisch mit all seiner möglichen Fülle und seinen Gaben symbolisiert. Kultur, die Ware, so deutet Miłosz an, das sind eben diese Kräfte der Menschlichkeit. Ihr Einspruch gegen die Barbarei im Namen jedweder Ideologie, die in dieser Familienszene aufschimmern. Zudem verweist die Szene, so wie jene Bemerkung Canettis, auch auf das mit der Nächstenliebe höchste Kulturgut menschlicher Entwicklung. Die Gastfreundlichkeit, durch die sich Menschliches entschieden aus der Tierwelt löst. Offene Hände und ausgebreitete Arme, die sich allen, auch dem Fremden, dem Nicht-Zugehörigen, Nicht-zur-Familie-Gehörigen entgegenstrecken, sind ihre Zeichen. Oder, wie wiederum Canetti schreibt,
starr und hart wird die Familie dort, wo sie andere von ihrem Essen ausschließt. Die, für die man zu sorgen hat, sind ein natürlicher Vorwand zur Ausschließung anderer.
Nicht nur, doch besonders an Weihnachten lässt sich hierzulande fast stets die Probe auf diese Härte familiäre Intimität machen. Wer allein ist, bleibt auch allein. Auch die Aufweichung heutiger Familienstrukturen zu Patchwork-Familien und diversen Wohn- und Familiengemeinschaften scheint daran nichts wesentlich verändert zu haben, obgleich gerade auch solche offen gelebte Diversität dafür eine Chance bietet. Welch hohe Kultur drückt dagegen die von Miłosz und Canetti angedeutete und im Judentum verankerte Sitte aus, beim Mahl am Sederabend, dem Vorabend des Pessachfestes, stets einen Platz am Tisch freizuhalten für einen unerwarteten Gast. Er gilt stellvertretend für den Propheten Elia, der als Ankündiger des Messias erwartet wird. Zu bestimmter Stunde wird zwischen den Psalmen, Gesängen und dem Vorlesen aus dem Exodus symbolisch die Tür für den Propheten geöffnet, für das stets erhoffte, gefühlte Wunder. Josef Roth hat in seinem 1930 erschienenen Roman Hiob das jüdische Ritual auf bewegende Weise fortgeschrieben. Der unerwartete Gast, der beim Sedermahl kurz nach der Türöffnung eintrifft, wird sich als der verschollene Sohn des alten Mendel offenbaren, des verarmten, leidgeprüften Freunds des Hausherrn, der mit der Familie am Tisch sitzt. Profan ausgedrückt ist der freigehaltene, vielleicht gar erst freigeräumte Platz am Tisch schlichtes Zeichen aller Gastfreundschaft, für die es nicht nur in Bibel und Koran, sondern auch in der Antike und in der Mythologie zahlreiche Beispiele gibt. Im 8. Buch der Metamorphosen schildert der römische Dichter Ovid, wie der Göttervater Zeus mit seinem Begleiter Merkur in sumpfigem, öden Gelände auf der Suche nach einer Herberge ist. Alle Bewohner weisen die in Menschengestalt daherkommenden Götter ab. Nur ein armes, sehr altes Paar namens Philemon und Baucis öffnet den Fremden seine bescheidene Hütte, schürt das Feuer im Herd, breitet Decken für ein Lager aus, unterhält sie und tischt ihnen auf. In Ovids liebevoller Aufzählung:
Oliven der keuschen Minerva, doppelgefärbte, dann herbstliche Kornellkirschen, in flüssige Hefe gelegt, Endivien und Rettich, Käse und Eier, die man nur leicht in nicht mehr glühender Asche gewendet, alles in irdenen Gefäßen. Da gibt's Nüsse und Feigen, vermischt mit runzligen Datteln, Pflaumen sind da und duftende Äpfel, gebettet in weiten Körbchen und Trauben von purpurnen Reben gepflückt. In der Mitte prangt eine glänzende Wabe von Honig. Zu allem gesellen freundliche Mienen sich bei und ein guter, nicht geizender Wille.
Erst als der sich leerende Krug sich immer neu füllt, bemerken die beiden Alten das Wunder und erkennen die göttlichen Gäste. Diese veranlassen ihre Gastgeber, mit ihnen die Hütte zu verlassen, denn der ganze Ort mit seinen Bewohnern soll zur Strafe für ihre Abweisung im Sumpf versinken, mit Ausnahme des Häuschens der beiden gastfreundlichen Alten. Dieses verwandelt sich in einen Tempel, in dem Philemon und Baucis bis zu ihrem und, wie sie sich wünschen dürfen, gleichzeitigem Lebensende Dienst tun dürfen. In diesem Mythos, den Ovid etwa zu Beginn unserer Zeitenwende erzählt, sind bereits alle Implikationen der Gastfreundschaft enthalten, die seit Menschengedenken bis heute Geltung haben. Es sind die ungeschriebenen Gesetze des menschlichen Miteinanders, der Achtung der Menschenwürde, ja auch Menschenrechts, Werte, die in allen Kulturen, allen Religionen, den polytheistischen wie den monotheistischen, vorhanden sind. Sie regeln nicht nur unser Verhältnis zu sozial entwickelter Gastlichkeit, die wir Freunden und Auserwählten entgegenbringen, sondern primär unser Verhältnis zum Andern, zum Fremden, der vielleicht Herberge, vorübergehende Aufnahme und Bewirtung oder nur Ansprache sucht. Das heißt, in allen Formen der Gemeinschaft und des Umgangs mit dem Fremden wirken die archaischen Gesetze der Gastfreundschaft fort, die bis heute ihr wesentlicher, sei es konkreter, sei es metaphorischer Inhalt sind. Wärme, Bewirtung, sprich Einladung an den Tisch, Obdach und Schutz, ein Lager und Aufnahme in die menschliche Gemeinschaft, ins Gespräch. Ein Vergehen gegen die Gastfreundschaft zog hier wie dort, sowohl bei Ovid und in den antiken Mythen wie auch in der Bibel, göttliche Rache nach sich. Schon Platon hatte mehrere Jahrhunderte vor Ovid, um die Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus, in seinen Gesetzen den Nomoi, das Gastrecht als höchste ethische Pflicht, verankert. Ein Gesetz, dem auf der anderen Seite als schlimmste Strafe für ein Vergehen die Verbannung außer Landes, in die Fremde, in die Elende entspricht. Denn Elend war im Wortsinn das Schicksal dessen, der aus der Gemeinschaft verstoßen war. Er war schutzlos, vogelfrei. Darum hatte er auch anderswo außerhalb des eigenen Landes als Schutzflehender Anspruch auf Aufnahme. Wohlgemerkt, ohne Ansehen seiner Schuld. Und jegliches Verbrechen gegen einen Schutzflehenden zog die Rache Gottes nach sich. Die antiken Tragödien von Aischylos bis Sophokles berichten davon. Zugleich sind all diese alten, ungeschriebenen Gesetze der Gastfreundschaft in jener Ambivalenz begründet, die auch die Etymologie zum Ausdruck bringt. Hostis bedeutet im Lateinischen ebenso Feind wie Gast. Alle Bildungen und Ableitungen, wie Hospitalität als Gastfreundschaft einerseits und Hostilität als Feindseligkeit andererseits, entstammen demselben indogermanischen Wortstamm. In ihm ist jenes doppelte, zweischneidige bewahrt, das jede Ankunft eines Fremden, Unbekannten fragen lässt: Kommt er als Feind oder kommt er als Freund? Nehmen wir ihn als Gast auf? Entschärfen wir die möglicherweise ungünstige Antwort? Können diese im besten Fall gar in eine positive verwandeln? Im gemeinschaftlichen Mahl erhält die Zivilisierung und Verwandlung der evolutionsgeschichtlichen Abwehr gegen Fremdes und Fremde ihren stärksten Ausdruck. Die mögliche Gefahr, welche die zum Essen entblößten Zähne anzeigen, jene pur animalische Gefahr, die dem anderen dadurch droht, ist, wie Canetti bemerkt, der Achtung vor dem anderen gewichen. So absurd es klingen mag, doch aus psychologischer und evolutionsgeschichtlicher Sicht trifft es jenen zwiespältigen Gehalt, wenn Canetti in seiner Abhandlung über die Gemeinschaft der Essenden weiterschreibt:
Ihre Achtung bedeutet auch, dass sie einander nicht essen werden. Zwar besteht die Gewähr dafür unter Menschen, die in einer Gruppe zusammenleben, immer, doch erst im Augenblick des Essens drückt sie sich überzeugend aus. Man sitzt beisammen, man entblößt seine Zähne, man isst, und sogar in diesem kritischen Augenblick überkommt einen kein Appetit auf den anderen. Man achtet sich dafür, und man achtet auch den anderen für seine Zurückhaltung, die der eigenen ebenbürtig ist.
Umgekehrt kann man sagen, das gemeinsame Essen ist das stärkste Band, das Menschen als Gruppe miteinander zu verbinden vermag. Liebe geht durch den Magen, heißt es treffend im Volksmund. Das christliche Abendmahl, die Eucharistiefeier, ist ihr ins Sakrale gesteigerter, transponierter Ausdruck und der Altar sinnfällig der Tisch des Herrn. Als Agape, Liebesmahl, wurde es im Urchristentum gefeiert, mit Armen und Reichen. Sein karitativer Aspekt wirkt bis heute in den Festessen für Obdachlose zu Weihnachten oder Ostern fort. Verlust oder Verfall der familiären Essensrituale heute, wie auch die Verweigerung der Teilnahme am gemeinschaftlichen Mahl, als Symptome unserer saturierten westlichen Gesellschaft, wiegen schwer. Ein Kulturverlust, dessen Folgen noch nicht absehbar sind. Er wäre auch ein Verlust jenes Segens, der oftmals die Essensgemeinschaft begleitet, wozu nicht nur das rituelle Zuprosten, das Wohlbekommens und guten Appetit wünschen gehört, sondern auch der Dank, der mit ihm ausgedrückt wird. Das kann vielleicht auch ein gesprochenes Tischgebet sein. In manchen Familien ist es Sitte, das Essen, vor allem bei besonderen Anlässen, einzuleiten, indem Kinder und Eltern und Angehörige sich an den Händen halten und einander gesegnete Mahlzeit wünschen. Ein schönes Ritual, in dem man sich bewusst bleibt, dass Essen, Nahrung, ein gedeckter Tisch nichts Selbstverständliches sind und darum unserer besonderen Achtung, Aufmerksamkeit und unseres Danks bedürfen. Zugleich all derer gedenken, die dies nicht genießen können. Wobei auch die gepflegte Gestaltung des Tisches, selbst mit einfachsten Mitteln, Zeichen dieser Achtung und Dankbarkeit ist. Im jüdischen Brauch werden zum Mahl die Kerzen entzündet, stets begleitet von einem Segensspruch, etwa so:
Segen sei mit dir, der Segen strahlenden Lichtes. Licht um dich her und innen in deinem Herzen. Sonnenschein leuchte dir und erwärme dein Herz, bis es zu blühen beginnt wie ein großes Torffeuer. Und der Fremde tritt näher, um sich daran zu wärmen. Aus deinen Augen strahle gesegnetes Licht wie zwei Kerzen in den Fenstern eines Hauses, die den Wanderer locken, Schutz zu suchen, dort drinnen vor der stürmischen Nacht. Wen du auch triffst, wenn du über die Straße gehst, ein freundlicher Blick von dir möge ihn treffen.
Auch hier findet sich die Gastlichkeit gegenüber dem Fremden wieder. Geteilte Wärme und Verbundenheit. Darauf folgt der Segen von Brot und Wein, auf das Teilen des Brots, das Leben bedeutet, auf das Teilen des Kelchs mit dem Wein. Ingredienzen, die zugleich Symbole auch jenes letzten Abendmahls sind, das Jesus mit seinen Jüngern hielt und welches das Christentum zum Sakrament erhob, entsprechend seiner Bitte, tut dies zu meinem Gedächtnis. Zugleich aber wird mit der zivilisatorischen Entwicklung der Tisch- und Essensgemeinschaft auch ihre hierarchische Rang- und Sitzordnung bedeutsam. Statt des runden Tischs und seines alle in gleicher Weise vereinenden Kreises findet sich als Gegenform der mehr oder weniger langgestreckte rechteckige Tisch. Man denke nur an die lange königliche Tafel, an deren Haupt der Herrscher sitzt, an den Längsseiten in ihrer Rangfolge hinab die Angehörigen des Hofs und am untersten Ende die Bediensteten. Wenn der König, dem als erstem die Speisen gereicht werden, die Tafel aufhebt, sind die Speisen womöglich noch nicht an deren unterstem Ende angelangt. Das gemeinsame Mahl in zynischer Verkehrung seines Sinns pervertiert zur puren Form der Machtausübung. Je näher aber zum oberen Ende ein Gast sich finden mag, desto geschmeichelter wird er sich fühlen in Ansehen, Bedeutung und Rang. Das alles gilt in vielfachen Abwandlungen von Hierarchien und Privilegien bis heute. Auch heute befinden wir uns von Zeit zu Zeit an einer Festtafel mit Sitzverteilungen anderer Art und im glücklichsten Fall in guter Nachbarschaft. Soweit aber eine Tischgesellschaft wie etwa das Dinner sich im öffentlichen Raum oder politischen Rahmen abspielt, als Einladung differenter, wenn nicht gar feindlicher Parteien oder Nationen, dient sie stets der Dämpfung, Entschärfung von Differenzen und Feindseligkeiten einerseits und der Chance ihrer Lösung und Befriedung andererseits. Auch hier wirkt das Gemeinschaftsmahl als die stärkste bindende Kraft. Der berühmte runde Tisch wiederum, ob kleiner oder größer, der alle Parteien gleichberechtigt um sich herum versammelt, tilgt in eben diesem demokratisch-diplomatischen Sinne alle Hierarchie. Dessen ungeachtet kann bei Konferenzen und Verhandlungen freilich auch der förmliche und strukturgebende eckige Tisch Ausdruck eines respektvollen Umgangs sein, der Unterschiede bewusst nicht einebnet, sondern gelten und bestehen lässt. All diese Formen der Tischgemeinschaft, am unbeschwertesten freilich die Feste, sind getragen von jenem hohen zivilen und sittlichen Wert, der über die bloße animalische Bedürfnisbefriedigung hinausgeht, samt jener in der Tierwelt noch angesiedelten Gefahr, einander zu fressen oder, wie in der Menschenwelt, aufeinander zu schießen. Ihre gastfreie, auch die Zaungäste und Zöllner einladende, gleichsam inklusive Form, für die Jesus an vielen Stellen der Bibel ein Beispiel und Vorbild gibt, ist sicher ihre höchste Ausbildung, der Gipfel aller humanen Kultur und freilich bis heute eine Utopie. Doch eine konkrete Utopie, so aktuell und wie bedenkenswert, sind wir doch alle Gäste und stets auch Gastgeber an diesem großen gemeinsamen Tisch Erde, mit seiner Fülle von Gaben, deren Erhaltung und gerechte Verteilung uns anvertraut ist. Immer auch eingedenk jener Mahnung, die der Hebräerbrief des Apostels Johannes unserer irdischen Gastlichkeit auferlegt.
Gastfrei zu sein vergesset nicht, denn dadurch haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt.
Zu Tisch, wie gemeinsame Mahlzeiten, Kultur und Gastfreundschaft bilden. Sie hörten eine Sendung von Marleen Stössel. Es sprachen Sonja Beiswenger und Johannes Avenarius. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in ARD Sounds. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Teufelsgefühle, der Neid als Sünde und Sozialverfehlung.
NDR Kultur.